88.8. Berlin und die Welt um 6.
Svetlana Wein mit den aktuellen Nachrichten.
Guten Tag. Wirtschaftsverbände loben die Pläne der Bundesregierung, Unternehmen steuerlich zu entlasten. Der Verband der chemischen Industrie sprach von einem wirtschaftspolitischen Signal mit Substanz. Der Verband der Autoindustrie findet insbesondere die steuerlichen Anreize für den Kauf von E-Autos gut. Das Bundeskabinett hatte heute den Gesetzentwurf von Finanzminister Klingbeil auf den Weg gebracht. Er sieht vor, dass Unternehmen in den kommenden 3 Jahren Investitionen in Gebäude oder neue Maschinen schneller abschreiben können. Welche Länder sind sichere Herkunftsstaaten? Über die Einstufung will die Bundesregierung künftig allein entscheiden. Das Kabinett brachte dazu eine vereinfachte Rechtsverordnung auf den Weg, wonach Bundestag und Bundesrat künftig kein Mitspracherecht mehr haben. Ziel sei es, Asylverfahren von Flüchtlingen zu vereinfachen und diese schneller abschieben zu können. Als sichere Herkunftsländer gelten zunächst Tunesien, Marokko, Algerien und Indien. Bulgarien soll ab dem kommenden Jahr den Euro bekommen. Er wird die Landeswährung Lev ersetzen. Bulgarien erfülle die dafür nötigen Kriterien. Die Wirtschaft sei ausreichend vorbereitet für den Schritt, heißt es von der Brüsseler Behörde. Das letzte Wort haben die EU-Staats- und Regierungschefs. Ihre Zustimmung gilt aber als Formsache. In Saudi-Arabien hat die muslimische Wallfahrt Hadsch begonnen. Etwa 1,5 Millionen Pilger aus dem Ausland reisten bereits an. Dazu kommen Hunderttausende Saudis. Der Hadsch zählt zu den 5 Grundpflichten im Islam. Demnach sollte jeder gläubige Muslim, der gesund ist und es sich leisten kann, einmal im Leben nach Mekka pilgern.
Und jetzt das Wichtigste aus Berlin.
Der Senat muss der AfD die Vornamen deutscher Tatverdächtiger bei Messerstrafen nennen. Das entschied das Berliner Verwaltungsgericht und gab damit einem AfD-Abgeordneten recht. Die Innenverwaltung wollte die 20 häufigsten Vornamen bei Messertatverdächtigen nicht herausgeben. Sie befürchtete, Einzelpersonen könnten konkret identifiziert werden. Das befand das Gericht bei fast 1200 Tatverdächtigen nicht plausibel. Die Verkehrsverwaltung will an der Kantstraße in Charlottenburg neue Fakten schaffen. Damit die Feuerwehren mehr Platz bekommen, soll der umstrittene Popper-Bratweg verschwinden. Stattdessen ist künftig eine gemeinsame Spur für Busse und Radfahrer vorgesehen, sagt die Senatsverkehrsverwaltung. Über die Aufteilung der Fahrbahn wurde zuletzt immer wieder diskutiert. Und mehr Nachrichten aus Berlin lesen Sie rund um die Uhr auf rbb24.de.
Das Berlin-Wetter.
23 Grad in Hallensee, 23 am Alex. Niederschläge sind noch möglich. Nach großen Unwettern sieht es im Moment zumindest hier nicht aus. Morgen auch Schauer, 23 Grad maximal. Damit geht's rüber in die RBB 888 Verkehrszentrale. Und dort ist Robert Köhler mit Berlins genauestem Verkehrsservice.
Ja, und wir schauen gleich in die Bezirke, denn da gibt's die längeren Staus als auf dem Stadtring. In Neukölln aktuell Hermannstraße 15 Minuten mehr einplanen, wenn Sie da Richtung Hermannplatz unterwegs sind. 10 Minuten aktuell Mitte Leipziger Straße Richtung Alexanderplatz. Dann schauen wir nach Oberschöneweide hier auf die Minna-Totenhagen-Brücke, da aktuell 20 Minuten mehr einplanen und 10 Minuten unter anderem auch in Tiergarten, Tiergartenstraße sowie in Köpenick, Rudolf-Rühl-Allee. Zum Benzinpreis. Der günstigste Liter super heute 1,57, der Liter Diesel 1,45 und alle Infos wie gewohnt auf rbb888.de und in unserer App.
RBB 888 mit Ingo Hoppe.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wenn Ihnen heute irgendetwas missfällt, dann können Sie einen Film drehen, auf YouTube hochladen, Sie können sich artikulieren. Für die DDR-Bürger galt das nicht. Und wenn die Missstände aufgedeckt haben, dann war für sie oft ein Weg, das in den Westen zu bringen, der es dann zeigen konnte. Peter Wensierski als Journalist war einer von denen, die geholfen haben und ist heute Abend mein Gast. Freue mich, dass Sie hier sind. Guten Abend.
Danke für die Einladung. Guten Abend.
Sie waren 6-7 Jahre regelmäßig in der DDR unterwegs und dann gab es Hausverbot, also Einreiseverbot. Im Grunde war das eine Art Ritterschlag.
Naja, das passiert einem immer als Journalist in autoritären oder diktatorischen Regimes, dass irgendwann man nicht mehr erwünscht ist, weil die freie Berichterstattung nicht erwünscht ist. Und das ist mir natürlich in der DDR passiert, vor allen Dingen, weil ich in den letzten Jahren dann viel über Umweltprobleme und über die Opposition in der DDR berichtet habe. Und das hat natürlich der SED-Führung nicht so gut gefallen.
Da gehen wir jetzt gleich ins Detail, denn viele dieser Filme, auch Fotos, die können Sie bald selber sehen, kommender Freitag, Gedenkstätte Berliner Mauer. Und da werden auch all diese Menschen, die unter großem persönlichem Mut, großem Einsatz diese Dokumente hergestellt haben, nochmal gewürdigt. Erstmal 80er für Sie. Erst RBB 888 mit Whitney Houston. How will I know? Um 5 nach 6.
Never gonna survive.
RBB 888. Peter Wensierski ist mein Gast, Journalist, lange hier auch beim, da ist er noch SFB, ne?
Ja, genau.
Die Vorläuferanstalt, aber es sind dieselben Räume. Sie waren sehr, sehr lange, als es die DDR noch gab, unterwegs, haben viele mutige Menschen, Oppositionelle kennengelernt und darüber reden wir gleich noch, haben deren Produkte auch dann rausgeschmuggelt. Ich hatte das Gefühl, viele auf der Westseite hatten gar kein so Interesse an der DDR. Bei Ihnen war das anders. Warum?
Weil ich die DDR vor Ort kennenlernte. Und die DDR war auf den ersten Blick grau und öde und langweilig. Und das war der Eindruck, den viele hier bei Klassenfahrten oder Besuchsfahrten in der DDR mitgenommen hatten. Und die meisten, will ich schon fast sagen, in Westdeutschland interessierte das nicht so sehr, was das für ein Land war. Aber wenn man da länger war und genauer hinguckte, dann ging es hinter den grauen Fassaden doch ziemlich bunt zu. Und ich war ja damals auch Anfang 20 und lernte viele junge Leute kennen. Und die hatten auch viel Interessantes zu bieten. Hier in Berlin-Mitte, in Prenzlauer Berg, in Friedrichshain, überall gab es Wohnungen mit Lesungen, Partys, es gab Dachbodenausstellungen von Künstlern, es gab Konzerte von Bands, es war die Zeit auch, als die ersten Punks in der DDR in den Straßen zu sehen waren und ich dachte, oh, da gibt es wirklich viel zu berichten und für den Journalisten, für den jungen Journalisten war das einfach super.
Interessant, also bei mir war es erst Ende der 80er und Prenzlauer Berg war eben noch wirklich wild, nicht so dieses Geleckte wie heute, überall gab es Parkplätze, das fand ich auch toll. Man wusste immer, hinter welcher Tür Party, billiger Rotwein, aber alle hatten Spaß. Ich habe den Mut oft bewundert, wie sehr die sich auch geöffnet haben, denn Sie oder ich werden ja auch Stasis sein können. Und fand später, als die Mauer gefallen war, dass der Westen den Mut vieler DDR-Bürger nicht so ausreichend gewürdigt hat. Wie sehen Sie das?
Das sehe ich auch so. Also ich finde, dass wir eigentlich hier in unserem Land, in Berlin oder in einer anderen Stadt, sowas brauchen wie ein Dokumentationszentrum von Opposition und Widerstand. Das gibt's bis heute nicht. Wir haben zwar viele Gefängnisse, in denen sozusagen gezeigt wird, wie die Realität hinter den Kulissen der DDR war, aber dass das alles, was die friedliche Revolution hervorgebracht hat, und zwar schon die ganzen 80er Jahre, ich bin ja seit 1978 in der DDR unterwegs gewesen und habe gesehen, dass ganz viele Leute es satt hatten, dieses Leben in der DDR, ohne diese Freiheiten, ohne Pressefreiheit. Ich selbst habe ja jeden Tag in meiner Redaktion sämtliche DDR-Zeitungen auf dem Schreibtisch gehabt. Und wenn ich dann rübergefahren bin, habe ich gesehen, das hat nichts miteinander zu tun. Das war einfach ein anderes Land in Wirklichkeit, als es in den Zeitungen oder im Fernsehen der DDR dargestellt wurde.
Die waren schon gut in Fake News, ne?
Das waren Fake News. Ständig war die DDR, also der wirtschaftlich erfolgreichste Staat, ständig wurden die Pläne übererfüllt und die DDR in den rosigsten Farben geschildert. Und tatsächlich haben viele DDR-Bürger ja auch bis heute ein Bild der DDR, das viel zu positiv ist, viel zu beschönigt ist, weil sie auch das nicht mitbekommen haben. Wenn sie am Alexanderplatz saßen, hier in Berlin, dann haben sie nicht gesehen, dass auf der anderen Straßenseite hinter dem Hochhausblock eine Untersuchungshaftanstalt der Staatssicherheit war. Und dass da Jugendliche vom Alexanderplatz, die nicht in das Bild passten der DDR, weggefangen worden sind und damit die DDR-Bürger einen sauberen Alexanderplatz sehen, ohne Langhaarige, ohne Punks und so weiter. Und man behält nur das in Erinnerung, was man selber gesehen hat. Und das war für mich aber interessant, die Wirklichkeit hinter den Kulissen zu zeigen.
Über die Wirklichkeit reden wir dann gleich auf RBB 888, denn Sie haben mit vielen Menschen geredet, die zum Beispiel auch mit der VHS-Kamera unterwegs waren. Und um das zu veröffentlichen, musste dieses Material dann in den Westen. Wie das gelaufen ist, sprechen wir gleich. Erstmal 80er, Tina Turner auf RBB 888. Out of the ruins, out from the wreckage, can't make the same mistake this time. We are the children, the last generation,
is coming. All else are castles built in the air.
Auf RBB 888 20 nach 6. Peter Wensierski ist mein Gast, war lange Korrespondent in der DDR. Irgendwann haben die dann gesagt, nee, du darfst nicht mehr rein. Und dennoch hat er Materialien bekommen von Menschen, die mutig zum Beispiel Filme gedreht haben, Fotos geschossen haben. Aber erstmal, Herr Wensierski, sind wir an dem Punkt, wie sind Sie an die Leute rangekommen? Also an Menschen, die die DDR anders gesehen haben, die solche Filme gedreht haben, um Missstände aufzudecken. Das muss ja auch ein gewisses Vertrauensverhältnis gewesen sein.
Dadurch, dass ich seit 1978 jahrelang in der DDR unterwegs war, habe ich wahnsinnig viele Menschen kennengelernt, am Rande der evangelischen Kirche vor allen Dingen, in Umweltgruppen, in Friedensgruppen. Es gab sogar Schwulengruppen in der DDR, die gegen ihre Diskriminierung kämpften, was mich überrascht hat. Und es gab Künstlergruppen. Und dadurch hatte ich sehr viele Kontakte, auch im ganzen Land. Und es war auch so, dass man schon da als Journalist immer wieder von Menschen, mutigen Menschen, auch Informationen bekamen. Also es wurden einmal Fotos zugesteckt oder Texte oder Untergrundzeitschriften. Man wurde eingeladen in Gesprächskreise oder auf illegale Ausstellungen, die unter der Decke stattfanden. Das war interessant, darüber konnte man berichten. Und meine Berichte wurden offenbar der SED zu viel, also gerade die Berichte über Umweltprobleme, denn die DDR hatte massive Umweltprobleme und hat das versucht zu verheimlichen. Und überhaupt hat ja die DDR versucht, möglichst, dass es nicht herauskommt, wie wirklich die Zustände sind in den Betrieben. Die Umweltverschmutzung, die Daten wurden geheim gehalten und die Umweltgruppen haben versucht, das alles öffentlich zu machen. Und nichts hat die SED mehr gefürchtet als Öffentlichkeit.
Ja. Das heißt, Sie waren ja für diese Menschen ein bisschen das Tor zur Welt, denn inner-DDR-lich konnten Sie es ja nicht veröffentlichen.
Naja, man hat zwar mühsam am Anfang mit Kohlepapier 7 Durchschläge gemacht von irgendeinem kritischen Text. Man hat dann in einigen Gruppen Abziehmaschinen gehabt, wo man 30 Exemplare herstellen konnte, später auch 1000 auf Wachsmatrizen. Das waren aber vereinzelte Fälle. Das heißt, diese ganzen Zeitungen, die es gegen Ende der 80er Jahre immer mehr gab, hatten trotzdem nur eine Verbreitung von einigen tausend Exemplaren. Und gerade hier in Berlin, im Prenzlauer Berg, gab es ja bei der Zionskirche die Umweltbibliothek, die da 86, 87 eben entstanden ist. Da gab es Leute, die wollten einfach mehr Öffentlichkeit. Die wollten die Dinge an die Öffentlichkeit bringen, gerade auch in Umweltfragen. Und dann war da die Idee, Mensch, wir können das doch filmen. Wir können einfach zeigen, wie es aussieht. Weil die Umweltverschmutzung, auch wenn wir die Daten nicht haben, die ist ja mit dem bloßen Auge zu sehen. Und so kam man auf die Idee, Kameras hier diesen Gruppen auch zu geben. Und sie haben dann mutig gefilmt. Es waren Einzelne, die das sich getraut haben, obwohl sie wussten, dass das verboten ist, dass da mehrere Strafparagraphen mit vielen Jahren Gefängnis draufstehen.
Bin gespannt, was aus diesen Menschen geworden ist. Denn am Freitag gibt es eine Veranstaltung in der Gedenkstätte Berliner Mauer. Ja, und nach 19:30 klären wir, ob diese Leute da dann zu Gast sind, ob einige vielleicht im Knast waren oder was aus denen so geworden ist. Ob der Mut auch ausreichend gewürdigt wurde. Mehr dann gleich. Jetzt gibt's W und die 90er.
Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go, please don't go, please don't go, please don't go.
Babe, I love you so, please don't go. I want you to know,
please
that I'm gonna miss your love,
please
the minute you walk out that door. Please don't go,
please don't go,
please don't go.
Thank you. says he's willing to learn when he decides he's a fool. Johnny says he'll live anywhere when he owns time. Mary combs her hair, says she should be used to it. Mary always hedges her bets, she never knows what to think. She says that he still acts like he's being discovered, that he'll be caught without a second thought, running around. Johnny feels he's wasting his breath trying to talk. Mary says he's lacking a real sense of proportion. So she combs her hair, knows he tires easily. Johnny's always running around trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls.
In Berlin.
Das Berlin-Wetter.
21 Grad jetzt noch in Lübars. Köpenick meldet 22. Es kann regnen. Und morgen sind Schauer möglich. 23 Grad als Höchstwert. Nun wieder rüber in die RBB 888 Verkehrszentrale. Dort ist Robert Köhler mit Berlins genauestem Verkehrsservice.
Ja, und es geht direkt in die Bezirke. Die längsten Staus immer noch hier auf dem Stadtring und den Zubringer Autobahnen läuft in den Bezirken. 20 Minuten aktuell in Oberschöneweide, hier auf der Minna-Todenhagen-Brücke. 20 Minuten derzeit auch in Karlshorst, in Köpenick, Rudolf-Rühl-Allee. Ansonsten plus 10 Minuten in Kreuzberg, Schlesische Straße Richtung Mitte und auch in Neukölln hier auf der Hermannstraße Richtung Hermannplatz.
Bus und Bahn.
Ja, da gibt's aktuell Einschränkungen bei der Tramlinie 12. Die fährt aufgrund einer Demo nicht zwischen U-Bahnhof Oranienburger Tor und am Kupfergraben. Alle Infos dazu wie immer zum Nachlesen auf rbb888.de und in unserer App.
RBB 888 mit Ingo Hoppe.
Ich wünsche Ihnen einen richtig schönen Abend. Ach, jetzt mit so einem wirklich, wirklich immer wieder zu Herzen gehenden 80er-Duett. Joe Cocker und Jennifer Warnes habe ich für Sie. Up Where We Belong.
In a world few hearts survive.
All I know is the way I feel. When it's real, I keep it alive. The road is long. There are mountains in our way, but we climb the stair every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. The lift is up where we belong.
imagines that I win, but we climb a step every day. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong, far from the world we know, where the clear wind blows. Time goes by.
RBB 888. Wir lieben die 80er. Wir feiern die 90er. RBB 888. 80er, 90er, 100% Berlin.
Bee Gees, 8:30 auf RBB 888. Peter Wensierski ist mein Gast, lange Journalist beim SFB. Heute ist er in denselben Hallen, aber jetzt heißt es RBB. Schön, dass Sie hier sind. Und Sie waren lange Korrespondent in der DDR, haben wir in der vergangenen halben Stunde besprochen. Die Umweltbibliothek, viele Oppositionelle, die haben Filme gedreht, die haben Ihnen unter anderem auch Ihre Fotos gegeben. Sie haben das in den Westen gebracht. Diese Menschen, das war ja auch durchaus riskant. Also viele meiner Freunde waren zumindest kurzfristig im Knast. Ist da bei Ihnen jemand auch mal im Gefängnis gelandet?
Nein, keiner von den Beteiligten. Es war so, dass sie auch genau wussten, was für ein Risiko sie eingehen. Und es war klar, dass man auch, wenn ihnen was passiert, hier im Westen alle Hebel in Bewegung setzt, öffentlich macht, was passiert. Und die DDR ließ sich tatsächlich damals unter Druck setzen. Also es gab eine gewisse Sicherheit, gerade dadurch, dass man Westjournalisten, Westmedien kannte. Aber diese Truppe, die da anfing mit Kameras zu arbeiten, das waren ja junge Leute, die wussten, was sie taten. Und in der Umweltbibliothek gab es mehrere Menschen, die einfach nicht darauf warten wollten, nicht auf Pressefreiheit warten wollten. Die wollten etwas selbst in die Hand nehmen und Öffentlichkeit herstellen. Die wollten die Missstände anprangern. Sie wollten einfach schlichtweg Veränderung. Die waren natürlich nicht politisch einheitlich in dem, was sie wollten, aber viele wollten einfach demokratische Verhältnisse. Sie wollten eine veränderte DDR und haben eben selber was gemacht. Und Öffentlichkeit war der Schlüssel zur Veränderung. Mhm. Öffentlichkeit herzustellen. Die haben mutige Sachen gefilmt. Die haben die Uranbergwerke im Süden der DDR erstmals gefilmt. Die haben die großen umweltverschmutzenden Fabriken und Kraftwerke gefilmt. Die haben sogar Skinheads und Neonazis in der DDR gefilmt, was die SED sehr empört hat. Es wurden der Opposition wurde endlich ein Gesicht gegeben. Bärbel Bohley, Ulrike Poppe, Friedrich Schorlemmer, wer auch immer, saß plötzlich da und das Außenministerium der DDR musste zusehen, hatte keine Genehmigungen erteilt. ARD und ZDF-Korrespondenten hätten niemals diese Interviews genehmigt bekommen. Das konnte alles von denen gemacht werden. Und es ist ihnen nichts passiert. Die Kassetten kamen hier in der Masurenallee an und ich habe daraus zusammen mit Roland Jahn, den ich kennengelernt hatte, ein junger jener Oppositioneller, der auch Kontakte eben in der DDR hatte und der begeistert mitmachte und die Initiative auch ergriff dazu. Wir haben hier gesessen und haben das Material verarbeitet zu Filmen, die wirklich auch aufrüttelten, die auch die Wirklichkeit in der DDR zeigten und nicht in der DDR, wie sich das manche gewünscht hatte damals, wie sie hätte sein sollen.
Oder wie sie im neuen Deutschland stand oder in der aktuellen Kamera. Genau. Wenn Sie sich draußen gefragt haben, Roland Jahn, ist das nicht der dann Chef über die Stasi-Akten war? Ja, das ist derselbe dann.
Das ist genau derselbe. Ich habe ihn bei einem Interview kennengelernt. 10 Jahre nach der Biermann-Ausbürgerung hatten wir einen Beitrag, wer sind eigentlich die Erben Biermanns, wer setzt die Opposition fort? Viele DDR-Bürger, die in den Westen gekommen sind, haben sich nicht mehr für die DDR interessieren wollten sich auch gar nicht mehr daran erinnern. Aber Roland war jemand, neben Jürgen Fuchs und einigen anderen, die sich noch politisch weiter auseinandergesetzt haben und die auch der Opposition in der DDR geholfen haben. Man muss ja mal sagen, also wenn man mal zurückschaut, wer in Westdeutschland hat eigentlich überhaupt die Opposition, die jungen Oppositionellen in der DDR unterstützt? Das waren wirklich fast keine Kräfte, auch bei den politischen Gruppen nicht. Nichtmals bei den Grünen damals, die frisch gegründet 1980 waren. Da gab es nur Petra Kelly, Lukas Beckmann und 2, 3 andere. Auch da gab es viele Stasi-Spitzel in den Reihen der Grünen, die dafür gesorgt haben, mit Fake News, mit Einflussnahme, dass eben die Opposition in der DDR nicht unterstützt werden soll. Weil das innere Einmischung in die Angelegenheiten der DDR gewesen wäre.
Und es gab auch, gehört zur Ehrlichkeit, oder? Viele westdeutsche Linke, die einfach Sozialismus wollten und weggeguckt haben.
Ja, das muss man auch sagen. Es gibt...
jetzt müssen Sie bitte einmal kurz sein, den Rest nehmen wir im nächsten Teil.
Also es gab wirklich viele, die einfach die DDR nicht kritisieren wollten, weil man lieber den Westen kritisiert hat, den Westen, ich sag mal, schlecht gemacht haben. Das haben wir auch bei Kontraste. Wir haben auch kritische Beiträge gemacht über den Westen, aber wir dachten, dazu gehört zur ganzen Wahrheit, dass man auch kritisch über den Osten Deutschlands berichtet.
Peter Wensierski bleibt mein Gast auf RBB 888, denn wir haben es gesagt, Freitag, dazu eine Veranstaltung in der Gedenkstätte Berliner Mauer und ob einige von damals dann noch da sind. Die Antwort ist ja und wie die gefeiert werden, reden wir nach den 80ern und Roxy Music. Roxy Music, 14 vor 7 auf RBB 88.8. Peter Wensierski hat viele Jahre aus der DDR berichtet, dann durfte er nicht mehr, weil die SED-Führung das nicht wollte, hat aber dennoch, wir haben es besprochen, viel Material bekommen und das wird unter anderem gezeigt am Freitag in der Gedenkstätte Berliner Mauer. Da können Sie hingehen, einfach auf deren Seite sich anmelden. Herr Wensierski, eine der wichtigsten Bildmaterialien waren diese Menschen in Leipzig, die gerufen haben, wir sind das Volk. So, das hat die aktuelle Kamera natürlich nicht gebracht, aber die DDR-Bürger konnten es sehen, weil das Material bei ihnen landete.
Leipzig war am 9. Oktober abgeschirmt von allen. Es durfte kein Journalist dahin. Es sind aber dann doch die Leute mit den VHS-Kameras rein hingefahren. Vom Kirchturm aus haben sie abends dann diese Demonstration der 100.000 gefilmt. Die Kassette kam dann geschmuggelt von dem Spiegel-Korrespondenten Ulrich Schwarz hier morgens beim Pförtner in der Masurenallee an und wir haben am nächsten Tag die Aufnahmen verbreitet. Weltweit wurden die verbreitet und sie machten Menschen Mut, in der DDR auch in ihren Städten zu demonstrieren. Das war eine ganz wichtige Aufnahme. Bilder spielten überhaupt bei der friedlichen Revolution eine große Rolle und viele Menschen, gerade die in der DDR für Veränderung waren, haben den Willen gehabt, dass diese Bilder über das Westfernsehen auch die DDR-Bürger erreichen. Ich habe ja bei Kontraste gearbeitet, das war eine Sendung, wo wirklich 20 Millionen Leute in Ost und West zugeguckt haben und das schaffte eine ganz andere Öffentlichkeit und da war auch Power drin und wir zeigen jetzt übermorgen in der Bernauer Straße, wenn wir die Veranstaltung machen, viele Ausschnitte aus diesem tollen Filmmaterial, das von mutigen DDR-Bürgern zeugt. Ja. Es gab sie und man kann darauf stolz sein als DDR-Bürger, dass das geschafft wurde und dass diese Aufnahmen existieren. Und ich kann nur jeden raten, mal da reinzuschauen, denn es ist wirklich kostbares Material und eine sehr gute Erinnerung an ein Land, das es nicht mehr gibt.
Ja, Respekt nochmal an die, die damals diesen Mut hatten, also sowohl hinter als auch vor der Kamera und viele, viele mussten das dann ja auch bezahlen und deshalb finde ich, wir haben ja am Anfang schon gesagt, so als Klammer, Herr Wensierski, aus Westsicht waren wir uns ja beide einig, der Westen hat diesen Mut dieser DDR-Bürger oft nicht ausreichend gewürdigt. Sie machen das jetzt ein bisschen am Freitag, das ist schön. Kameraleute von damals sind auch dabei. Ich sage Ihnen nochmal den Termin, 18.30 Uhr, Gedenkstätte Berliner Mauer, das ist an der Bernauer Straße. Einfach über deren Seite anmelden. Hab mich sehr gefreut, falls Sie hier waren.
Danke, ja. Wir werden da sein. Aram Radomski, ein Kameramann, wird da sein. Uwe Schwabe aus Leipzig, einer der Interviewten damals, wird dabei sein. Und es wird ein spannender Abend.
Peter Wensierski war das heute Abend auf RBB 88.8. Die 90er jetzt mit den Backstreet Boys. 11 vor 7, schönen Abend für Sie.
turn back time. Impossible as it may seem, but I wish I could. So bad, baby. Quit playing games with my
Band. Hier ist RBB 88.8. Ich bin den Robin, danke für Ihr Interesse. Der Abend wird weiterhin richtig schön. Heiner Knapp ist gleich für Sie da mit 100% Made in Germany. Ganz viel Spaß mit Heiner. Ab kurz nach 7.
Smash, smash, crack, crack, push, whack. Tie another one to the racks, baby. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tip, tip, top, tip, tip, top. What if you did? What if you walk? What if you try to?
RBB 888.
RBB 888. Die Nachrichten.
Um 19 Uhr mit Anke Arndt. Guten Abend. Die Union baut ihren Vorsprung vor der AfD weiter aus. Laut dem ARD-Deutschland-Trend kommen CDU und CSU zusammen auf 29%, ein Plus von 2 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Umfrage Anfang Mai. Die AfD bleibt unverändert bei 23%. Die SPD verliert auf 15%, die Grünen legen zu auf 12%. Die Linke verliert leicht und steht bei 9%. FDP und BSW liegen weiter unter der 5%-Marke. Afghanische Ortskräfte können bei kein Einreisevisum für Deutschland einklagen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg klargestellt. Die Bundesregierung dürfe nach ihrem Ermessen in jedem Einzelfall entscheiden. Das Gericht lehnte damit die Klage eines Afghanen ab, der angab, unter den Taliban gefährdet zu sein. Die vorige geschäftsführende Bundesregierung aus SPD und Grünen hatte zuletzt mehrere Aufnahmeflüge für Afghanen organisiert. Das hatte die Union kritisiert. Das Bundeskabinett hat weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Dabei geht es um Entscheidungen, welche Staaten künftig als sichere Herkunftsländer gelten sollen. Aus dem Hauptstadtstudio Bianca Schwarz.
Demnach sollen sichere Herkunftsländer künftig ohne das Mitspracherecht von Bundestag und Bundesrat festgelegt werden. Ob ein Land als sicher gilt und deswegen in Deutschland schnellere Asylverfahren und leichtere Abschiebungen möglich sind, würde dann allein vom Kanzler und seinen Ministern beschlossen. In der Vergangenheit war die Auswahl Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsländer immer wieder im Bundesrat, also der Versammlung der Bundesländer, abgelehnt worden.
Der Berliner Senat muss der AfD die Vornamen deutscher Tatverdächtiger bei Messerstraftaten nennen. Das hat das Landesverfassungsgericht entschieden und damit einem AfD-Abgeordneten Recht gegeben. Die Innenverwaltung wollte die 20 häufigsten Vornamen bei Messertatverdächtigen nicht herausgeben, weil sie befürchtete, einzelne Personen könnten konkret identifiziert werden. Das aber befand das Gericht bei fast 1200 Tatverdächtigen nicht plausibel. Fahrgäste im Fernverkehr müssen sich in Berlin in den kommenden 4 Wochen auf Einschränkungen einstellen. Von Freitag an bis zum 4. Juli halten Fernzüge nicht am Bahnhof Zoologischer Garten und am Ostbahnhof. Das hat die Bahn mitgeteilt. Grund sind Sanierungsarbeiten an Oberleitungen, Schienen und Brücken. Dafür müsse ein Gleis auf der Strecke der Stadtbahn gesperrt werden. Die Fernzüge werden innerhalb Berlins deshalb durch den Nord-Süd-Tunnel umgeleitet. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de.
Das Berlin-Wetter.
Zwischen 22 und 23 Grad noch. Weiterhin ist der Himmel stark bewölkt bis bedeckt und es kann gelegentlich Schauer oder Gewitter geben. Lokale Unwetter sind auch nicht ausgeschlossen. Morgen dann gibt es bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken vor allem zum Nachmittag ein paar Schauer und kurze Gewitter. Höchstwerte morgen dann noch um die 23 Grad. So, wir fangen mal in einer Stelle an. Wo finde ich das denn hier genau mal außerhalb der Stadt? Nämlich dem nördlichen Berliner Ring. Ganz dringend. Vorsicht auf der A10 Richtung Dreieck Havelland zwischen den Dreiecken Barnim und Pankow. Behinderungen an einer ungesicherten Unfallstelle. Im Stadtverkehr fließt der Verkehr weitestgehend normal. Länger dauert es noch in Mitte sowie rund um den Tiergarten wegen einer Demonstration. Darüber hinaus am Schlesischen Tor, an der Elsenbrücke und Wuhlheidebrücke. Nach einem Unfall ist die Minna-Todenhagen-Brücke derzeit voll gesperrt. Und auf dem Stadtring stockt es immer mal wieder ab Schmargendorf Richtung Wedding. Ebenso auf der A115 stadteinwärts in Höhe der Stadtgrenze. Am besten planen Sie da mal ein paar Minuten mehr ein. Und, ups, jetzt bin ich hier verrutscht. Sekunde, was hatten wir denn noch hier? Genau, wo ist denn jetzt diese Meldung geblieben? Ah ja, von 21 Uhr bis 5 Uhr früh wird die A113 wegen Wartungsarbeiten zwischen Spätstraße und Schönefeld Nord stadtauswärts gesperrt.
RBB 888, 100% made in Germany. Mit Heiner Knapp.
Ja, herzlich willkommen. Sie sehen, es funktioniert nicht einmal alles so, wie es geplant ist. Und dann kommt das Leben dazwischen mit all den Dingen, die ja so ein bisschen willkürlich entstehen und durch Zufall. Und insofern passt der erste Song ganz gut, denn so ist es, das Leben.
Du bist die Qual. Ich war schon immer Masochist. Bringst mir kein Glück. Pessimist, schmeckst bittersüß, saugst mich aus wie ein Vampir. Ich bin verhext, komm einfach nicht mehr los von dir. Gift. Doch das Ich lebe, weil du mein Atem bist. Bin müde, wenn du das Kissen bist. Bin durstig, wenn du mein Wasser bist. Du bist für mich mein zweites Ich. Ich lebe. Mein zweites Ich.
Ich finde, der Name Stürmer passt zumindest zu dem, was heute gelegentlich vielleicht hier und da an Regen und Unwettern und so ganz sind wir ja noch nicht durch, über die Stadt und über das Gebiet um die Stadt herum untergegangen ist. Christina mit Vornamen, und das ist der erste Song, mit dem man sie, zumindest geht mir das so, damals wahrnehmen. Und im Jahr 2003 kam das raus, da war sie in Österreich schon ein kleiner Star, und dann ging es auch in Deutschland so weiter. 100% made in Germany, jetzt mit der Frage, was wäre, wenn man eigentlich nachts einfach ins Auto stiege und losführe und alle Sorgen und Ängste für immer hinter sich lassen würde. Alex Lüss und Madeline Junro gehen dieser Frage nach.
Was wäre, wenn wir gehen und nie wiederkommen? Unsere Sachen nehmen und verlieren kommen. Über Nacht, über Nacht. Was wäre, wenn wir gehen und uns wiederholen? Was schon so lange fehlt, endlich wiederholen. Über Nacht, über Nacht. Sag mir, wie weit, wie weit, wie weit, wie weit, bis im Rückspiegel nichts mehr übrig bleibt. Und ich denk nur, zum Glück bist du dabei, yeah.
Und solange wir